Stell dir vor, dein Server fällt aus, aber du bist ganz ruhig. Du hast ja den 4-Stunden Herstellerservice gebucht, oder? Ja, wirklich nur blöd. Es passiert und nichts, irgendwie. Willkommen im echten Leben. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum du dich als Geschäftsführer nicht auf die SLAs, sondern auf deinen IT-Partner verlassen solltest. Und wie das konkret aussehen kann. Mit dabei Josef Astlinger von Alerto, ein IT-Dienstleister aus Österreich, der es anders macht. Besser, ich verspreche es dir. Viele Geschäftsführer glauben, sie seien sicher, weil irgendwo im Vertrag des Herstellers steht 4 Stunden Vor-Ort-Service. Klingt richtig gut. Aber in der Praxis ist der Techniker oft 200 Kilometer entfernt, hat das Ersatzteil nicht auf Lager, kennt sich vielleicht auch sogar nicht aus und dein Geschäft steht letztendlich. Ich habe das selbst schon oft erlebt bei den großen Herstellern. Ich möchte heute keine Namen nennen, aber jeder kennt die großen und es steht letztendlich überall dasselbe drin. Und trotzdem, wenn es knallt, bist du dann doch oft allein und ja, hast vielleicht noch einen guten IT-Dienstleister an. Die bessere Frage lautet also, wer ist wirklich da, wenn du Hilfe brauchst? Heute habe ich einen Gast dabei, der in der Praxis zeigt, wie die IT-Partnerschaft wirklich aussehen kann und was passiert, wenn man nicht auf Hersteller wartet, sondern selbst vorbereitet ist. Josef Astlinger ist Geschäftsführer der Alerto GmbH aus Tirol. Er und sein Team wissen ganz genau, wie wichtig es ist, Unternehmen zu unterstützen, vor allem kleinere, mit einem Konzept, das bei Hardwareausfällen nicht nur Zeit, sondern auch Nerven und Geld spart. Schön, dass du da bist, Josef, und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Stell dich doch kurz vor und dein Unternehmen.
Ja, hallo Jasper, danke für die Einladung. Schön, dass wir heute mal quatschen können über diese Themen. Mein Name ist, wie gesagt, Josef Astlinger, bin aus Tirol im Bezirk Kitzbühel in Österreich. Wir sind ein Managed Service Provider für IT-Dienstleistungen und bedienen hauptsächlich KMUs, die in unserer Region natürlich meistens relativ klein strukturiert sind sehr spezialisiert auf die Baubranche und ja, ansonsten ein klassischer IT-Dienstleister.
Cool. Wir haben ja heute ein lustiges oder auch eigentlich trauriges Thema mitgebracht. Geht ja heute so ein bisschen um das Thema, dass man sich wahrscheinlich nicht so sehr auf SLAs von Herstellern verlassen sollte. Erzähl doch mal kurz, wie und warum hast du denn begonnen, überhaupt eigene Ersatzhardware für deine Kunden bereitzuhalten? Was waren da die Gründe für?
Das waren durchaus auch negative Erfahrungen mit Garantieabwicklungen, beziehungsweise mit Vor-Ort-Service, die man gebucht hat von einem Hersteller und der Hersteller eben in seinen ja, Vor-Ort-Services garantiert hat, dass es unter oder in gewisser Zeit die Ersatzhardware geliefert wird. Das Problem war dann nur, dass wir bei uns in Tirol jetzt nicht irgendwo nähe einer Großstadt sind.
Und ich kann dich beruhigen, das glaube ich anderswo auch nicht anders. Also wir haben ehrliche Erfahrungen machen müssen leider. Ne? Ja.
Und entsprechend war diese Reaktions- oder Lieferzeit in dem Fall, Lieferzeit der Ersatzhardware, eben nicht in erwarteter Zeit.
Und was sprichst du da? Ich meine, reden wir hier über Tage, Stunden, Wochen? Was ist denn da so deine Erfahrung bisher gewesen? Also wo hat es immer meistens nicht geklappt?
Naja, tatsächlich war das damals ein 4 Stunden Reaktionszeit oder 4 Stunden Lieferzeit-Service, der gebucht wurde, der aber tatsächlich dann nicht eingehalten wurde, beziehungsweise wir haben das Gerät dann eigentlich erst am nächsten Business-Tag, also am nächsten Tag erst bekommen.
Dafür noch richtig teuer Geld bezahlt oder der Kunde letztendlich, ne?
Natürlich, ja, und hat natürlich sehr viel Stress erzeugt, weil man ja eigentlich damit gerechnet hat, dass die Ausfallzeit ja theoretisch maximal 4 Stunden betrifft. Tatsächlich war es aber dann doch der ganze Tag bis zum nächsten Tag, bis der Paketdienst halt das Gerät dann geliefert hat.
Und kam das mit der normalen Post oder mit was kam das dann da? Weiß man das noch? Oder?
Nein, das war dann tatsächlich schon UPS Express. Aber ja, trotzdem halt dann am nächsten Tag erst. Ja. Und das hat uns dann irgendwann einmal veranlasst, darüber nachzudenken, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen und wie können wir diese Situation für unsere Kunden verbessern und auch den Druck natürlich rausnehmen für uns auch als Dienstleister. Wie können wir diese Erwartung erfüllen?
Ja, ist ja vor allem immer so, es passiert ja immer dann, wenn man es gar nicht braucht, wenn vielleicht sogar die Techniker auch gar nicht da verfügbar sind, um dann jetzt im 5-Minuten-Takt bei UPS anzurufen und sagen, hey, sag mal, wo ist denn unser Paket? Wir haben irgendwie 4-Stunden-Service. Wir haben da die ähnlichen Erfahrungen schon gemacht. Da ist es völlig egal, welcher der großen Hersteller man nimmt und ob es jetzt ein Client, ein Server ist oder was auch immer. Gefühlt wurden die seltenst bis gar nie eingehalten. Ne? Also es ist jedes Mal auch irgendwas schiefgegangen und ich glaube, das Problem liegt halt ja auch echt irgendwie da auch in der Art, wie die Zustellung läuft. Also es ist ja nicht, wie ich mir das vorstelle, wenn ich jetzt dann die Hardware nachher hab, ne, wo es sagt, die seid schon bei uns, ich setze mich ins Auto, hab die hinten drin und fahre irgendwo hin, sondern die wird halt in irgendeinen Paketlieferdienst zugeschoben und kommt dann vielleicht an oder auch nicht. Ne? Ich meine, oft ist denen ja vielleicht gar nicht dringlich, wie wichtig das ist. Ne? Da hast du ja wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht, denke ich mal.
Genau dieselben Erfahrungen, ja.
Ja, also, schade, ne?
Wie du sagst, es ist eigentlich egal, welcher Hersteller das dann war. Und man muss dann da immer unterscheiden, wo ist man, ja? Also ist man irgendwo in einer Großstadt, kann das durchaus vielleicht funktionieren, weil da zufällig gerade das Servicelager von dem Hersteller da ums Eck ist, ja, kann sein.
Also wie gesagt, in Stuttgart bei uns auch nicht besser. Und ich meine, Stuttgart ist jetzt nicht so klein im Vergleich. Also,
ja.
Weiß er nicht.
Stimmt, ja.
Wie Tirol, ne? Also.
Ja.
Ja, aber das heißt ja im Endeffekt, das sehen wir ja schon eine große Schwäche, dass wahrscheinlich da einfach auch die Lieferkette ausgelagert wird, dass da von dem Hersteller dann auf Sachen vertraut wird, wo die vielleicht dann selber das gar nicht leisten können. Vor allem, wenn man mal realistisch überlegt mal 4 Stunden. Das heißt, wir reden ja immer, glaube ich, soweit ich weiß, von 4 Stunden ab dem Meldezeitpunkt. Das heißt, jetzt gehen wir mal an, ich melde das Ganze morgens um 10, sind wir mal kulant. Jetzt geht es da irgendwo ein bei einem der Hersteller, dann muss der auf einmal sagen, ja, das Ding muss ausgetauscht werden. Das müssen die ja auch erstmal erkennen. Weißt du das, ob das dann da schon drin ist oder ist es ab dem Zeitpunkt, wo die sagen, ah, das ist kaputt und das muss jetzt ausgetauscht werden, das Gerät. Weißt du das?
Ja, ich würde jetzt behaupten, dass das ein großer Diskussionspunkt sein wird oder war oder ist, ja. Wie wird das betitelt? Also da müsste man dann das Kleingedruckte von jedem Teil, Hersteller, Lieferant dann nochmal durchblättern. Aber es hilft uns ja eigentlich am Ende auch nicht weiter. Ja, weil Fakt ist, dass der Kunde ja das Problem hat, eigentlich, und wir reden ja jetzt von kleineren Kunden, ja, wir reden ja jetzt nicht von dem großen Enterprise-Kunden, der ein Budget von 6-stellige IT-Kosten hat, sondern wir reden von einem kleineren mittelständischen, maximal mittelständischen Unternehmen, die in der Regel ja keine redundanten Systeme haben. Das heißt, sie haben.
Also sprich so der 2-Mann-User-Betrieb bis hin vielleicht 100-User-Mann-Betrieb, genau. Ne? Oder Frau.
Und okay. Die betreiben ja in der Regel nicht 2 redundante Firewalls, also ausfallsicher, alles doppelt vorhanden, Server doppelt vorhanden und so weiter. Also das ist ja alles in der Regel nur einfach vorhanden und viele sogenannte Single Points of Failure, sofern die Hardware dann defekt wird. Und dann ist natürlich eben das Problem groß, dass eben je nachdem, welche Hardware stirbt, und jede Hardware kann sterben, das wissen wir jetzt zwei Jahre.
Vor allem jetzt in den heißen Temperaturen, die wir ja gerade haben. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber wir hatten heute zeitweise in Stuttgart 35 Grad Celsius. Ne? Also da schwitzen wir schon richtig.
Genau, ja, bei uns auch. Und die Klimaanlagen laufen, Gott sei Dank,
Hochtouren,
wenn man eine hat. Ja, also.
Da kann ich sagen, haben wir einige, die haben keine. Wir hatten jetzt tatsächlich vor, ich glaube jetzt 3 Wochen ist her, ging jetzt nicht um einen direkten Server, aber wie gesagt, geht ja auch generell um Hardware. Ist bei einem Kunden auch übers Wochenende die NAS ausgestiegen, ne, von einer der größeren Hersteller, sage ich mal. Gibt ja nur 2 so am Markt, die man so kennt, aber da kann das Gerät nichts dafür, weil der Kunde hatte halt eine Klimaanlage, die schaltet er am Wochenende immer aus, weil das ist so eine mobile und das Abwasser, was da ja rauskommt, oder das Kühlwasser, oder wie heißt das?
Kondenswasser.
Das, Kondenswasser, genau. Das läuft dort in den Eimer rein und der Eimer läuft dann übers Wochenende, weil halt da so viel Kondenswasser hat. Also schalten die aus. Das haben die uns auch lange nicht erzählt. Und dann auf einmal, ich glaube am Sonntag, ich weiß nicht, 16 Uhr oder so, ging dann schon das erste Monitoring-Ticket auf mit Ding ist offline. Und ich meine, da wir natürlich jetzt keinen 24-Stunden-7-Service bieten, wo dann am Wochenende einer anfängt, das zu machen, also nicht für umsonst, sage ich mal, ne, hat sich auch keiner gekümmert am Wochenende und ist dann montagmorgens aufgepoppt in der Frühschicht mit, das Gerät ist nicht erreichbar und ein paar Minuten später ruft der Kunde an und sagt, ich kann auf meine Dateien nicht zugreifen. Und ja, das Ding ist irgendwie nicht erreichbar, kommt nicht hoch, fährt jemand vor Ort und das Ding war tatsächlich kaputt. Und ja, hier hatten wir jetzt keinen Vor-Ort-Service, aber man merkt dann doch recht schnell, wie so ein Ausfall einfach auf einmal Abhängigkeit schafft. Ne? Und dann halt wichtig ist, habe ich dann irgendeine Alternativlösung und gebe ich dir recht. Also ich kenne wenige Kunden, die unter, sage ich mal, 100 Mitarbeiter sind und die wirklich ein Redundanzsystem dann im Einsatz haben. Und zwar durchgängig. Wir reden jetzt nicht nur vom Server oder von vielleicht einer NAS, sondern ja dann auch Switche, Router bis zum gewissen Grad, ne? Weil du hast absolut recht, oder auch eine Firewall, wenn die ja die Grätsche macht, hast du auch das Problem.
Ja, genau.
Ganz klar. Jetzt erzähl doch mal, wir haben ja schon ein bisschen so vorgefühlt, du hältst bestimmte Hardware für deine Kunden bereit. Wie stellst du denn das an? Weil im Endeffekt hat nicht jeder Kunde irgendwie andere Hardware im Einsatz oder ist das, sagst halt egal, ich suche mir halt irgendwie überall das Größte drauf, hab dann deswegen 100.000 Euro irgendwo auf Lager liegen und wenn halt der Kunde mit 2-Mann-Betrieb kommt, dann stelle ich dem den 50.000 Euro-Server hin oder wie läuft das ab?
Ja, also tatsächlich war das ja dann der nächste Gedankenschritt eigentlich in der Situation, wo wir waren, wo wir gesagt haben, wie können wir dieses Risiko für unsere Kunden und uns selbst möglichst minimieren, ohne dass wir jetzt das Ganze mit Geld erschlagen und alles redundant bauen, weil das einfach keine Option ist in dieser Firmengröße. Und dann war einfach das Thema für uns so, dass wir gesagt haben, maximale Standardisierung von Hardware und Strukturen bieten uns als Dienstleister natürlich die Möglichkeit, dass wir eine standardisierte Hardware dann natürlich auf Lager legen können. Und wenn die standardisiert ist, also ich verwende einen Firewall-Hersteller, ich verwende eine NAS, einen Server ist eh schon relativ einfach, wenn man es genau nimmt.
Ja. Ja, da ist auch, glaube ich, der Unterschied gar nicht so groß, ne, ob ich jetzt den Hersteller A oder B nehme, solange die Ressourcen oder die Spezifikationen irgendwie passen. Ne?
Genau, also vor allem Speicherkapazität ist da oft ein Thema, RAM-Speicher und so weiter beim Server, aber da kann man ja, sage ich jetzt mal, ein bisschen Geld in die Hand nehmen als Dienstleister und dann einfach mal ein bisschen überdimensionierten Server sozusagen auf Lager legen, als Leihgerät, wenn man so will. Und das haben wir dann auch gemacht, genauso wie mit eben, wie du sagst, Switch, Access Points, Firewalls, Clients, Monitore sogar, die wir mehr oder weniger durchstandardisieren, wo wir sagen, wir verwenden in der Regel zu 90% dieses Modell, weil das einfach ein Modell ist, das für unsere Kunden in dieser Größe immer funktioniert. Das bietet uns dann natürlich die Möglichkeit, eben standardisierte Hardware auf Lager zu legen und diese Reaktionszeit unabhängig von der Herstellergarantie zu leisten, weil wir das Gerät einfach bei uns nochmal haben. Also quasi diese Offline-Redundanz, wenn wir haben.
Verstanden. Aber jetzt erzähl mir doch mal, also wie läuft denn das dann im Detail ab? Jetzt rufe ich als Kunde an und sage, hallo Herr Astinger, irgendwie bei mir ist alles tot und ihr findet raus, die Firewall hat die Grätsche gemacht. Wie läuft dann das weiter? Was macht er da?
Also im Thema Firewall ist es Gott sei Dank sehr einfach, weil die Firewalls unserer Kunden werden zentral gemanagt, zentral gebackupt. Das heißt, wir haben von jedem unserer Kunden ein Backup deren Konfiguration von dieser Firewall. Und wir können dann einfach die nennen wir sie Leih-Firewall, dann einfach aus dem Regal nehmen, das Backup des Kunden einspielen, zum Kunden hinfahren und das Gerät umstecken und es geht wieder.
Das heißt ja, wenn ich das richtig verstehe, ich meine, wir arbeiten intern nach ähnlicher Montur, wahrscheinlich mit einem anderen Hersteller, aber eigentlich hat ja heute jeder irgendeine Art, sagen wir mal, Manage-Konsole oder so, ne? Und wenn ich richtig raushöre, ist das ja für euch auch ganz arg wichtig, dass die Firewalls und die Netzwerkkomponenten zentral gemanagt, zentral gebackupt werden, um eben dann auch im Fehlerfall schnell austauschen zu können. Das heißt ja für uns oder für unseren Zuhörer, der jetzt da mit dabei ist, da wäre ja mal ein Punkt, mal vorsichtig bei entweder der internen IT-Abteilung anzuklopfen oder auch beim Anbieter beim Dienstleister und sagen, sag mal, wie verwaltet ihr denn die Firewalls? Sind das Single-, Einzel-, Insellösungen oder habt ihr da ein zentrales System und wie lange braucht ihr denn, um ein Ersatzgerät herzustellen und die Config wiederherzustellen? Vor allem die Config am besten von gestern Abend. Also, weil es bringt mir natürlich auch nichts. Ich installiere das, mache irgendwann mal ein Backup, dann läuft die 5 Jahre, hat sich Sachen verändert und wenn es zum Fehlerfall kommt, na, dann hole ich das 5 Jahre alte Backup wieder raus und muss wieder alles neu machen. Ne? Also da merkt man dann schon. Und habt ihr da jetzt, wenn das jetzt dann läuft und ihr fahrt dann vor Ort und installiert das dann, wie geht ihr dann mit dem defekten Gerät um? Was passiert damit?
Ja, jetzt beim Thema Firewall ist es wieder tatsächlich das einfachste Beispiel, das wir uns jetzt rausgesucht haben. Das sind sogenannte Firewall as a Service bei uns. Also das heißt, diese Geräte werden vermietet. Der Kunde zahlt einen monatlichen Service für das Gerät als Hardware plus die Lizenz, die drauf ist, plus jegliche Arbeit, die darauf verrichtet werden soll.
Also auch den Austausch in dem Fall?
Auch den Austausch.
Ja. Und die Hardware, also er muss keinen extra Preis bezahlen?
Nein. Das ist quasi, wie man so will, ein Leihfahrzeug. Das Leihfahrzeug ist defekt, dann bekomme ich einfach einen Ersatz.
Und der muss das dann irgendwann wieder zurücktauschen? Tauscht er das zurück? Lasst er das dann so? Was ist, wenn das Gerät größer ist als das, was er eigentlich braucht oder umgedreht? Wie geht das dann vor?
Naja, da sind wir wieder bei der Standardisierung. In der Regel haben alle Kunden, also ich würde sagen zu 90%, dasselbe Modell. Entsprechend fahren wir einen Lifecycle, wo wir sagen, okay, das Gerät ist jetzt unsererseits out of life sozusagen und wir tauschen dann alle Geräte bei allen Kunden wieder aus.
Das heißt, auch ich als Zwei-Mann-Kunde kriege dann aber das Gerät, was auch der 100-User-Kunde hat, genau das gleiche mit den gleichen Specs, völlig egal, wie aufwendig der Netzwerkverkehr ist, oder?
Naja, jetzt sind wir natürlich bei diesen 90%. Ja. Okay. Es gibt natürlich dann natürlich schon die Notwendigkeit, dass wir beim, keine Ahnung, 5-Mann-Betrieb haben wir einfach nicht die Notwendigkeit von der Leistung von der Firewall wie bei einem Betrieb, der 100 Arbeitsplätze betreibt. Da gibt es dann natürlich schon Unterschiede, aber nichtsdestotrotz sind natürlich alle Firewalls trotzdem zentral gemanagt, gebackupt und es ist ja auch möglich, temporär ein weniger performantes Gerät hinzustellen, dann hat der Kunde vielleicht leichte Performance-Einbußen, aber er kann weiterarbeiten. Das ist ja eigentlich das zentrale Ding, oder?
Und ihr könnt es ja dann nachher immer noch wieder zurückstellen, wenn dann wieder ein Alternativgerät verfügbar ist oder so. Okay, aber das ist sehr spannend. Und jetzt hattest du gesagt, das ist natürlich sehr einfach, weil letztendlich das alles inkludiert ist, also quasi als Service. Wenn wir jetzt das mal auf einen Server oder so klassische Struktur ummünzen, wo der Kunde vielleicht sogar schon im Einsatz hatte, bevor ihr den übernommen habt oder jetzt das auch gekauft hat, weil er gesagt hat, ich will nicht, dass das als Service kommt, wie handhabt ihr das dann? Also was ist, wenn jetzt mein Server ausfällt?
Ja, also da kann ich auch tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern, das ist gar nicht so lang her, das war am 23.12. letzten Jahres.
Klassisch, tolles Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau. Hat ein nennen wir es ein sehr touristiknaher Betrieb, leider einen Ausfall des Servers, weil der sogenannte RAID-Controller, also das Ding, das den Speicher verwaltet, den Geist aufgegeben. Und das ist halt ein zentrales Ding in einem Server, das quasi dieser Single Point of Failure ist. Also wenn eine Festplatte ausfällt, das kennen wir ja, das ist in der Regel in einem Server kein Thema. Aber wenn dann natürlich das Gerät dahinter, das die ganzen Festplatten verwaltet, ausfällt, kann das natürlich zu einem Totalausfall des Servers führen. Und das war dann, die Meldung war um 11 Uhr, glaube ich sogar, also eine Stunde vor Mittag. Und dann hat sie das relativ schnell rausgestellt, dass der Server einfach insofern einen Defekt hat, dass es ein Hardware-Defekt ist und kein Software-Problem ist. Und dann hat entsprechend Techniker bei uns diesen Leihserver aus dem Regal genommen, der ja in dem Fall schon vorinstalliert ist. Also da ist diese Standardisierung, ich meine, es ist heute eh normal, dass alle Server virtualisiert werden. Und ein virtueller Server hat natürlich den riesen Vorteil, dass er das auf jeder anderen Hardware relativ schnell raufkopieren kann und da wieder starten kann.
Heißt aber auch, wenn ich richtig verstehe, ihr habt eigentlich fast keine oder gar keine Kunden, die nicht virtualisieren. Und auch das wäre vielleicht wieder ein wichtiger Punkt für unsere Zuhörer. Man sollte vielleicht mal nachfragen, wie weit sind wir denn im Bereich Virtualisierung oder laufen die Sachen noch auf klassischer Hardware, was ja dann die Wiederherstellung, Datenmigration deutlich schwieriger macht. Also Virtualisierung scheint ein wichtiger Punkt in deiner Kette zu sein.
Genau, Virtualisierung ist sowieso mehr oder weniger ein Muss. Ja, also es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo Virtualisierung aus technischen, historischen Gründen nicht möglich ist, irgendwelche Maschinensteuerungen und also solche Dinge. Ja. Aber wenn jetzt wenn es jetzt um einen klassischen Server geht, dann ist es sowieso Pflicht, dass diese virtualisiert werden. Und das bietet ja eben dann auch diese Möglichkeit, dass ich irgendeine andere Hardware hinstelle, in dem Fall diesen Leihserver, wo diese Virtualisierungsumgebung schon vorbereitet ist. Mhm. Und auch das Wiederherstellungstool von der Datensicherungssoftware schon drauf ist. Ja. Das heißt, ich brauche eigentlich das Gerät nur beim Kunden ins Netz hängen, entsprechend die Adressierung natürlich noch konfigurieren, dass sie für diese Kundenumgebung passt. Und dann geht's auch schon, dass ich dieses Server direkt von der Datensicherung raus starte.
Also das habe ich auch, genau, vielleicht nochmal wichtig, nochmal, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass ihr gar nicht dann erst eine Wiederherstellung machen müsst und das dann nochmal einen Tag dauert, bis die Daten zurück, sondern ihr sagt quasi, ich nehme den Stand von wegen mir gestern Abend und sage, jetzt starte einfach und die Daten sind in dem Moment noch aus dem Backup, ne, irgendwie und startet aber virtuell und macht die Wiederherstellung quasi parallel im Hintergrund. Und damit habe ich eigentlich außer dem Punkt von der Techniker, also der Ausfall, Techniker schnappt das Gerät, fahre zum Kunden vor Ort, hängt es ins Netz und starte die Maschinen, nicht noch weiters eine Zeitverzögerung und Ausfall, soweit ich es verstanden habe.
Richtig, genau. Also diese Restore-Zeit ist eigentlich nicht vorhanden, weil wir sie direkt aus dem Backup starten, wie du es gerade erklärt hast.
Und was, wie macht ihr das auch? Ich meine, macht ihr das umsonst? Macht ihr das, weil die Kunden so nett seid? Oder habt ihr da einen Service? Oder wie macht es sich? Weil ich meine, letztendlich steckt ja auch Geld dahinter, eine Leihhardware, es ist ja auch ein wirtschaftliches Thema, ne? Wie macht ihr das? Und die nächste Frage wäre dann auch, ist es nachher irgendwie, wie kann der Kunde auch den Mehrwert darin erkennen? Also wie können unsere Zuhörer auch sagen, das lohnt sich dann, so einen Service vielleicht abzuschließen?
Ja. Also ganz, ganz krass war das, diese lohnt sich Thematik bei einem Zahnarzt. Mhm. Ein Zahnarzt hat mir mal verraten, was es kostet, wenn die Ordination einen Tag ausfällt. Was das für Nachwirkungen auch hat. Terminfindung, weil die ganzen Termine natürlich gecancelt werden müssen und sehr, sehr viel verschoben werden muss, die fehlenden Einnahmen für diesen Tag natürlich und so weiter. Also das ist ein riesen Rattenschweif sozusagen, der da hinten dran hängt. Und da geht es um viele, viele tausende Euro. Also da geht es nicht nur um 2, 3, sondern viele tausende Euro. Und das ist einfach der Mehrwert. Und wie bilden wir das ab? Also wie verrechnen wir das? Die meisten unserer Kunden werden ja in einem Full-Flat-Vertrag betreut. Das bedeutet, diese Services kann man so ein bisschen sehen wie eine Versicherung. Das heißt, es bedeutet nicht nur, dass der Kunde bei uns anrufen kann und er hat ein Problem im Outlook, Mail geht nicht raus oder so, sondern auch Server ist defekt, das Monitoring meldet es und der Kunde wird es ja auch wahrscheinlich gleich merken, wenn sowas passiert.
Klar.
Und dann ist es tatsächlich im Service enthalten, dass wir diesen Server bereithalten und auch die restliche Hardware, die wir besprochen haben, weil wir das einfach als Full Service sehen.
Und auf der anderen Seite tut es euch natürlich auch den Stress wegnehmen, ne? Also wenn du weißt, bei jedem Kunden habe ich das irgendwie reinkalkuliert, damit kann ich den Kunden happy machen, den schnell wieder online bringen. Das ist natürlich auch ein massiver Mehrwert, ne? Wenn man als Dienstleister das einfach mit drin hat und nicht noch sagt, hier, das kostet nochmal extra oder sonst was. Und auf der anderen Seite, er könnte sich ja, wenn er genau hinschaut, auch die SLAs, Zusicherung vom Hersteller sparen, die ja wohl augenscheinlich jetzt schon bei uns beiden nicht funktioniert haben. Mhm. Ich bin mir sicher, wenn man noch andere Fragen, wird da wahrscheinlich eintönig die Rückmeldung zurückkommen, dass das gefühlt irgendwie nie funktioniert, wenn man sich das ja hochrechnet. Ich weiß gar nicht, hast du noch im Kopf, was so eine 4 Stunden, Next Business Day, also gibt es jetzt verschiedenste Hersteller, aber gerade mal die ganz schnellen, die 4 Stunden für so einen Server kostet, hast du da eine grobe Kosten?
Also meistens ist das ja auch abhängig vom Preis des Servers an sich. Das ist ja meistens ein prozentualer Anteil, ja, der dann einfach oben drauf gerechnet wird auf die Kosten des, des eigentlichen Servers. Tatsächlich müsst ihr jetzt irgendwas sagen, weil ich es tatsächlich nicht wirklich weiß. Aber ich würde jetzt einmal schätzen, wenn so ein Server, irgendwie so ein mittelprächtiger Server, 6.000, 7.000 Euro Server, da wird das sicher, sagen wir mal, an die 1.000 Euro, würde ich jetzt mal schätzen, oder an die knapp 1.000 Euro.
Also ich war schon sogar bei 2, weil ich glaube, wir haben jetzt gerade auch wieder ein Kundenprojekt gehabt, wo ein Kunde tatsächlich ein Cluster jetzt beauftragt hat. Ne, der hatte jetzt schon mehrfach den Ausfall, hat gesagt, das will ich mir nicht mehr bezahlen und so. Und wir haben so einen Service jetzt nicht direkt im Einsatz. Wir haben das ein bisschen anders gelöst bei den Kunden bisher. Aber auch, um eigentlich Ausfall zu vermeiden. Und bei ihm war aber genau dieser Gap jetzt noch von, bis dann das Ding läuft und aus dem Backup gestartet, das war ihm auch schon zu lang. Also der wollte am besten gar keinen Ausfall haben. Und aber da haben wir auch geguckt, was würden solche verschiedenen Services kosten, und haben uns dann jetzt für, glaube, Next Business Day entschieden, was ja vielleicht besser funktioniert. Und dadurch, dass er ja dann nachher, glaube ich, 3 Server im Einsatz hat oder sowas, ist dann auch nicht so schlimm, wenn jetzt mal einer wegbricht für einen Tag. Aber da war das auch schon, glaube ich, bei, die Server selber haben irgendwie so 10.000 Euro gekostet, jeder Server. Sind also schon höherwertigere Server. Und ich glaube, es waren dann wirklich so 2.000 bis 3.000 Euro jetzt für diesen Next Business Day sogar. Ne? Und das ist auch ein großer Hersteller, also jetzt nichts Ungewöhnliches. Und bei Laptops weiß ich zum Beispiel, da ist man auch schon manchmal bei 150 Euro oder so, wenn man da diese Next Business Day oder 4 Stunden SLAs hat, ist das natürlich schon auch Geld. Und wenn man das in der großen Masse hat, kann man manchmal sogar überlegen, ob man sich entweder einen Ersatz auf Lager legt bei so einem Client, bei einem Server oder einer Core-Komponente natürlich Blödsinn. Ne? Da kommt dann ihr ins Spiel. Also absolut gut.
Genau. Jetzt muss man es aber nochmal relativieren, dass wir da jetzt nicht als die absoluten Wunderwutzis dastehen. Es ist schon vertragsabhängig, ja. Weil du hast natürlich recht, wenn jetzt ein Kunde einen Minimalvertrag bei uns hat, so quasi, wir sind halt nur erreichbar, wenn es was gibt, und dann wird nach Stunden abgerechnet. Ja. Das gibt es in wenigen Fällen bei uns auch noch, bei Kleinstkunden. Ja. Und wenn bei so jemandem dann ein Server ausfällt, dann wird dann schon eine Pauschale pro Tag als Leihgebühr verrechnet.
Was aber auch okay ist. Ich meine, auf das Risiko kann man sich ja vorher einstellen. Und so wie ich auch verstanden habe, seid ihr ja ganz transparent und erzählt das auch dem Kunden. Wir haben hier Möglichkeiten. Du kannst ja auch den Full Service als kleiner Kunde buchen, wenn du das möchtest. Wenn du es nicht machen möchtest, was auch die Gründe sind, gibt's halt andere Möglichkeiten. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal ein großer Mehrwert, dass überhaupt was da ist. Weil in der heutigen Zeit, wo ja viele, ich glaube, das Wort heißt doch Dropshipping oder so, das kennt man auf den Instagram-Kanälen und so weiter, ist das doch ganz groß, wenn man irgendwo aus den fernöstlichen Ländern Sachen direkt irgendwie dann direkt zu den Kunden schickt. Aber ich meine, das ist ja in der IT-Branche auch so. Ich meine, die Sachen werden bestellt und oft dann sogar direkt zum Kunden geliefert. Na, da ist ja gar nicht mehr so üblich, dass man noch irgendwie eine Lagerware hat und ein Lager überhaupt betreibt als Dienstleister. Und das sieht man dann ja schon den Mehrwert, wenn der Dienstleister sagt, nee, ich betreibe da noch irgendwas an Lagerware mit Firewall, Switch, Access Point, was auch immer dazugehört, und Server-Hardware, das eben, oder auch selbst Laptop-Hardware ist, ne? Also ich meine, das ist das Gleiche, fällt ein Laptop aus, die haben kein Ersatzgerät, ist das vom Geschäftsführer, irgendwie, ne? Also ist ja dann genauso wichtig. Das heißt, also das Fazit an der Stelle ist, ja, natürlich kostet es Geld, ihr rechnet das aber in eure Verträge irgendwie über alle Kunden rein, und nachher der Mehrwert ist dadurch, dass ihr halt schnell beim Kunden seid, ist der happy, kann weiterarbeiten, und umgedreht, ne, kann der Kunde sich dadurch dann vielleicht auch teure Hardware, SLAs von Herstellern sparen, die vielleicht sowieso nicht funktionieren.
Ja, erstens das, und es ist einfach ein relativ klar kalkuliertes Risiko, wo man einfach weiß, was passiert, ja, oder wie lange man eine Ausfallzeit akzeptieren kann. Ja. Alleine schon, dass diese Diskussion dabei angeworfen wird, ist schon ein Mehrwert, finde ich. Weil oft ist es so, es wird einfach ein Server verkauft und der Kunde geht davon aus, der hält sowieso ewig, ist ja Server.
Ist ja auch vor allem alles redundant und hat ja integriertes Backup. Ne? Das hört man ja auch immer. Da sind doch Festplatten drin, ist doch alles gebackupt.
Genau. Aber wie wir wissen, Elektronik stirbt, wenn dann leise und schnell.
Meistens und dann, wenn keiner guckt.
Genau. Und deshalb eben Monitoring ist sehr, sehr wichtig, dass man das im Auge behält als Dienstleister. auch als Kunde, und dann eben kalkuliert beziehungsweise mal überlegt, was würde denn passieren, wenn Server heute um 9 Uhr nicht mehr startet.
Ja.
Was mache ich dann mit meinem Unternehmen? Welche Prozesse muss ich schnellstmöglich wieder zu laufen bekommen, um den Schaden möglichst gering zu halten? Und meistens ist da natürlich irgendwie ein funktionierender Server das Erste, was man braucht.
Ja. Was ja interessant ist, was du ansprichst, ist ja so, wie ich dich verstehe, wenn du dann mit den Kunden genau über dieses Thema sprichst, wahrscheinlich in irgendwelchen regelmäßigen Austausch oder auch beim Verkauf eines neuen Servers, was wahrscheinlich der ein oder andere Hersteller oder auch Dienstleister vielleicht gar nicht tut, dass du eben sagst, was machen wir denn, wenn doch mal was verreckt und nicht mehr läuft? Welche Ausfallszenarien wollt ihr machen? Also eine Art Notfallplan mit dem Kunden. Wie lange willst du dir und kannst du dir Ausfall leisten? Was sollen wir dagegen unternehmen? Also auch da ist ja vielleicht ein wichtiger Punkt, was man mal als Geschäftsführer dann jetzt seine ITler fragen könnte und sagen, du, was ist denn, wenn heute der Server ausfällt? Wie ist denn dann bei uns der Ablauf? Ist denn alles geklärt? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Haben wir uns Gedanken gemacht? Also wäre ja auch so ein Thema, ne? Also finde ich sehr, sehr wichtig, und ich sehe, da bist du schon auf jeden Fall sehr weit vorne dran mit dem Gedanken, weil du wahrscheinlich auch schon viele Erfahrungen machen musstest, dass eben viele Geschäftsführer das einfach gar nicht auf dem Plan haben, sondern halt denken, wie du sagst, die Sachen werden gekauft, werden hingestellt und dann laufen die 20 Jahre, ne? Also, und manchmal tut man ja tatsächlich 20 Jahre alte Server dann irgendwann mal abschaffen. Also wir haben jetzt tatsächlich der letzte noch einen Server 2003 Small Business Server irgendwie jetzt in die Migration ins Projekt reingenommen, wo ich dann denke, krass, also 2003, das war da, wo ich so das erste Mal im Keller bei meinem Vater auf einem Linux-Server virtualisiert ein Windows-Betriebssystem Small Business installiert habe, weil wir dann irgendwie Exchange-Server haben wollten. Aber ich meine, da war ich 16, und so ein Ding läuft doch heute produktiv beim Kunden, ne? Aber ja, kann manchmal sein, ne? Absolut. Vielleicht noch eine Frage zum Ende auch so, weil das war jetzt super informativ auch. Wenn ich jetzt so als Zuhörer, als Geschäftsführer unterwegs bin, und was würdest denn du mir jetzt raten? Wie kann ich das ganze Thema abwägen? Wie kann ich dem Thema Hersteller, SLA, IT-Partner auf die Schliche kommen? Welche Möglichkeiten habe ich, um herauszufinden, dass der Partner, der mich betreut, oder auch die interne IT-Abteilung das im Griff hat und auch auf dem Schirm und auch die Prozesse nachher funktionieren? Was könnte ich denn da tun jetzt, um das ein bisschen mal anzuteasern?
Meine Meinung als IT-Dienstleister selbstverständlich ist, dass man sich natürlich auch über die IT in Bezug auf die Verfügbarkeit natürlich auch als Geschäftsführer Gedanken machen sollte und mit seinem IT-Dienstleister darüber reden sollte. Ganz offen und ehrlich natürlich, weil wenn wir jetzt nehmen, irgendeine Tischlerei oder Schreiner, heißt man das, glaube ich, in Deutschland. Gell?
Was ist das? Schreinerei, ja, ja. Richtig. Aber Tischler gibt's auch.
Okay. Wenn bei dem die Produktionsmaschine ausfällt, ja, die Säge oder, keine Ahnung, die CNC-Maschine oder so, dann hat der eine relativ klare Vorstellung, welche Schäden das verursacht oder was das für einen Impact auf das Unternehmen oder die Prozesse hat. Und selbige Gedanken, glaube ich, sollte man sich als Geschäftsführer in Bezug auf die IT machen, weil IT ist in der Regel notwendig, um diese Säge zu bewegen. Ja, wenn wir absolut jetzt bei dem Thema bleiben.
Ja. Gibt ja fast keine Firma mehr, die ohne IT auskommt. Ich meine, das ist für viele Unternehmen auf gleichem Stellenwert wie das gesamte Personal, ne? Also ich erzähle, wenn ich mit den Kunden im Austausch bin, auch immer, es gibt eigentlich zwei wichtige Säulen im Unternehmen. Das ist, die richtigen Leute zu haben und dass die IT funktioniert, weil das eine kann mit dem anderen nur in Kombination, alleine geht's nicht. Und wenn eins ausfällt, steht meistens der ganze Laden, ne?
Genau, das ist ja so der erste Gedankengang, den man machen soll, aber den muss der Geschäftsführer ja nicht alleine machen, für das hat er ja seinen IT-Dienstleister oder
sollte denjenigen
IT-Zuständigen. Ja, ja. Genau. Und dann kann man das einmal besprechen, Thema Notfallplan, Vergleich mit Fluchtplan aus dem Gebäude ist eigentlich irgendwo Pflicht,
ja.
Zumindest ab gewissen Größen. So, dieselben Gedanken sollte man sich machen, welche Flucht kann ich antreten, wenn irgendwas nicht funktioniert? Ja, wie bringe ich es wieder zu laufen? Und wie macht man das? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt eine Hersteller-SLA grundsätzlich nicht notwendig ist, weil man muss ja auch abwägen, dass man zwar vielleicht einen Leihserver hat, aber man will ja eigentlich seinen ursprünglichen Server wieder zum Laufen bringen. Das heißt, man braucht schon eine Garantie, diese defekten Teile wieder ersetzt zu bekommen. Mhm. Und das, wie du sagst, das kann halt dann auch vielleicht Next Business Day sein und muss nicht 4 Stunden sein.
Oder eine Woche oder was, na je nachdem, ja, halt.
Genau, aber hauptsächlich sollte eine Garantie vorhanden, ja, sein, damit ich diesen Teil wieder bekomme. Weil wir wissen beide aus der IT, wenn der Server 3, 4, 5 Jahre alt ist, mhm, dann kann durchaus sein, dass ich das Teil gar nicht mehr bekomme, ja, wenn ich keine Garantie gebucht habe.
Es wird ja sogar auch immer teurer. Also wir haben tatsächlich jetzt auch noch einen Kunden gehabt, der jetzt nach 7 Jahren dann überlegt hat, seinen Server, die Garantie nochmal zu verlängern etc. Der hatte, glaube ich, Next Business Day dann auch drin. Und da ist es bei einem renommierten Hersteller von Servern, ich glaube, da seid ihr auch großer Partner, jedenfalls sehe ich das gerade auf deinem T-Shirt hier prangern, da ist dann die Garantie auf einmal auf das 4-fache hochgesprungen, weil die gesagt haben, jetzt sind die 7 Jahre um, das Ding vorzuhalten ist richtig teuer für uns. Wenn ihr das weiterhin haben wollt, dann kostet es halt also 4.000 Euro oder so. Davor hat es halt irgendwie immer 800 gekostet im Monat. Und ich meine, das war natürlich dann auch der Grund, wo der gesagt hat, also für 4.000 Euro, dann lege ich halt nochmal 3 drauf und habe einen neuen Server. Ne? Und das ist ja auch richtig, weil nach einer gewissen Zeit, also ich erzähle immer den Leuten, so nach 5 Jahren sollte man mal drüber nachdenken, einen Server wieder auszutauschen. Ich meine, da tut sich ja auch einiges. Ne? Und spätestens mal nach 7 Jahren, das ist schon die Geschichte. Ne? Man muss das jetzt nicht jedes Jahr machen, man muss das vielleicht auch nicht nach Best Practice, wie manche anderen Hersteller das sagen, nach 3 Jahren schon angehen. Ne? Aber so im KMU-Bereich denke ich schon, dass man nach 5 Jahren mal drüber nachdenken sollte und das dann auch frühzeitig einbudgetieren, sodass man dann nicht vielleicht auch das Geld gar nicht hat. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Und da ist natürlich wichtig, dass man da sich Gedanken vormacht. Also absolut wichtig, das heißt, sich hinsetzen, Gedanken machen, was passiert, wenn es ausfällt, Notfallplan mal durchspielen, überlegen, was sind die Themen und auch mit seinem IT-Dienstleister oder internen IT-Abteilung sprechen und sagen, was machen wir denn, wenn das passiert und welche Alternativen und können wir dann auch in einer annehmbaren Zeit schnell wieder die Infrastruktur zum Laufen bringen. Und es ist ja dann auch egal, um was es jetzt letztendlich geht, weil, wie ich jetzt auch aus dem Gespräch mitgenommen habe, geht's ja je nach Hardware-Bauteil, ob Firewall, Switch, Server, jedes kann unterschiedlich sein. Ne? Also vielleicht reicht bei einem Access Point, ich brauche eine normale Garantie, weil wenn einer ausfällt, ist nicht so schlimm, komme ich vielleicht trotzdem noch klar. Bei einer zentralen Core-Komponente wie einem Server oder auch einem Firewall, da ist dann schon wichtig. Und ich möchte mal vielleicht kurz einen Schritt zurückbringen. Du hast vorher ja gesagt, gerade im Firewall-Bereich hatte ich gerade das Richtige natürlich rausgepickt als Thema. Da seid ihr in diesem Full-Managed-Bereich unterwegs. Das heißt, hier hat man natürlich dann einen großen Vorteil, wenn man ein Full-Managed-Device, sage ich mal, hat als Service, wie zum Beispiel eine Firewall oder Netzwerkkomponente, ne? Weil dann da alles inkludiert ist, inklusive schnellem Austausch, ohne dass man da noch vielleicht auf den Hersteller im Hintergrund vertrauen muss. Anders jetzt beim Server, klar, da ist vielleicht dann nicht ganz so einfach. Aber es spricht ja sehr für das Thema Managed Firewall, sage ich jetzt mal. So ist ja das Thema. Genau. Cool. Dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke für den Austausch. Und dann wäre meine letzte Abschlussfrage. Josef, wenn einer Fragen hat, wie kann er dich erreichen? Wo geht er hin? Weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, boah, keine Ahnung, wie ich das angehen soll und wie ich dich kenne. Du als Tiroler sagst nie nein, du hilfst super gerne. Wie kommen wir auf dich zu? Wie kann man dich erreichen?
Ja, selbstverständlich. Für Gespräche bin ich immer offen und erreichbar bin ich ganz einfach eigentlich über meine Webseite, also über www.alerto.at.
Schreibt mir auch in die Shownotes unten rein, dann kann jeder auch klicken, muss ich es nicht merken. Genau. Aber ist auch einfach zu merken, ne? Alerto, wie der Mahnmeldung auf anderem Sprache.
Ja, genau.
Sehr cool. Cool. Vielen Dank, Josef. Danke für deine Zeit. War ein toller Austausch. Bis zum nächsten Mal.
Danke, ebenso. Danke. Ciao, Jasper.
In der nächsten Folge wird's persönlich und ziemlich heiß. Jasper spricht mit jemandem, der es am eigenen Leib erlebt hat. Ein Dateispeicherausfall übers Wochenende, Temperaturen wie in der Wüste, dazu noch ein Serienfehler und plötzlich steht der Betrieb still. Zum Glück war die IT zur Stelle. Und gut geplant und getestet gab es ein funktionierendes Backup. In der nächsten Folge erzählt ein Kunde von uns, was genau passiert ist, warum ein USB-Stick eben kein Backup ist und weshalb der 3-to-1-Standard nicht nur eine IT-Regel, sondern eine Überlebensstrategie für Unternehmen ist. Außerdem hören wir Rückblick auf einen Ransomware-Angriff vor einigen Jahren und was sich seitdem verändert hat. Also, abonnieren, nicht verpassen, wir hören uns.